gutes und gesegnetes neues Jahr, das Jahr 2004. Von unseren Jungen sind ja zwei Gruppen unterwegs gewesen, die einen in Deutschland zur Jugendmissionskonferenz, wo glaube ich auch wieder um die 7000 Leute zusammen, junge Leute zusammen waren, mit Missionsausstellungen, vielen Vorträgen. So was ich gehört habe, hat es allen gut gefallen, sie konnten sich aber spontan nicht entschließen, da noch was zu sagen. Und dann ein anderer Teil unserer jungen Leute, die waren in Saasgrund in einer Freizeit, Skilaufen und Snowboarden und so. Die waren, glaube ich, auch ganz zufrieden. Das war auch eine gute Zeit, eine gute Gruppe, die wir da zusammen hatten. Ich muss einfach immer wieder sagen, wir haben wirklich ganz feine junge Leute in unserer Gemeinde und da bin ich sehr dankbar dafür. Und nun hat wieder ein neues Jahr begonnen. Mir scheint, je älter man wird, bekommt man den Eindruck, dass die Jahre nur so dahin fliegen. Wenn man so jung ist, dann denkt man, nächstes Jahr werde ich 18, da kann ich die Fahrprüfung machen. Nächstes Jahr mache ich den Abschluss von meiner Lehre oder da kann ich irgendetwas beginnen. Aber wenn man älter wird und das Leben so schon läuft, so schon in Bahnen drin ist, dann fliegen die Jahre nur so weg. Eines nach dem anderen. Eben noch fieberten die Leute nach diesem Jahrtausendwechsel und hat man geschrieben, die Zeitungen waren voll davon. Und jetzt ist das auch schon wieder 4 Jahre. Seid da. Unaufhaltsam schreitet die Zeit voran und plötzlich realisiert man, dass man vieles, was man erhoffte, vieles, auf das man hinarbeitete, nicht erreicht hat. Aber einem gewissen Alter merkt man, dann auch sogar, dass einem gar nicht mehr so viele Jahre übrig bleiben. Dann ist es eben nicht mehr das Nächste. Das Nächste ist dann die Pensionierung. Vielleicht freut man sich noch darauf, aber gleichzeitig merkt man, ja, dann bin ich schon 65. Dann geht es ja nur noch einige Jahre. Jetzt die Jungen können sagen, ich lebe noch nach menschlichem Ermessen 3-4 Mal so lang, wie alt ich jetzt bin. Ich muss schon sagen, ich lebe vielleicht nicht einmal mehr so lang, wie ich gelebt habe. Wie sollen wir nun dieses Jahr planen, damit die Zeit, die wir haben, nicht vertrödelt wird? Kommen schon einige in Stress. Jetzt muss ich schon wieder planen und jetzt geht's los. Jetzt sagt er dann, ja, man muss die Zeit auskaufen und alles drum und dran. Aber ich möchte anders noch fragen, müssen wir das Jahr überhaupt planen? Müssen wir festlegen, was wir machen wollen und sollen? Ein Abschnitt in der Bibel, der ausgezeichnet zum Jahresanfang passt, wird uns in der Planung des neuen Jahres unterstützen. Er steht im Jakobusbrief und wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Im Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Da schreibt Jakobus, nun aber zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen, dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Ihr seid aber stolz und überheblich, und ein solcher Stolz ist verwerflich. Im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. Jakobus, Kapitel 4, Vers 13 bis 17. Wir beschäftigen uns zuerst mit der Verletzlichkeit unseres Lebens, dann auch mit der rechten Einstellung zum Leben und schlussendlich werden wir sehen, auf was wir uns eigentlich zu konzentrieren haben. Die Verletzlichkeit des Lebens. Zuerst führt uns Jakobus die Verletzlichkeit unseres Lebens vor Augen. Das gefällt uns ja eigentlich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Das Leben lässt sich nicht planen. Entgegen allen Planungsseminaren. Es lässt sich nicht planen. Nun aber zu euch, die ihr sagt, heute und morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich auflöst. Wir können Pläne schmieden und es kommt dann trotzdem anders. Wir wissen nämlich überhaupt nicht, was morgen sein wird. Und trotzdem planen wir, als ob uns nichts in die Quere kommen könnte. Die letzten Jahre lehrten uns, dass dies die raue Wirklichkeit des Lebens tatsächlich ist. Wir meinten, alles im Griff zu haben und wurden doch durch viele Ereignisse verunsichert. Plötzlich ist der Arbeitsplatz, auf den wir so stolz waren, nicht mehr selbstverständlich, dass wir ihn haben. Die Eltern unter uns können sich noch an die Jahre erinnern, wo man sagte, ja, wenn es meinem Chef nicht passt, dann gehe ich finde schon eine Stelle. Dann ist man einfach gegangen. Man war sich der Sache so sicher, man konnte machen, was man wollte. Plötzlich ist das nicht mehr der Fall. Plötzlich sind unsere Altersrenten in Frage gestellt. Man wusste das schon lang. Schon als ich Teenager war, hat man gesagt, ja, wenn wir AHV bezahlen, du musst sehen, wenn du dann so alt bist, bekommst du nichts mehr. Und jetzt wird schon an diesen Renten rumgeschraubt. Man weiß gar nicht mehr, wie viel man dann schlussendlich wirklich bekommt. Plötzlich werden wir durch eine Krankheit aus der Bahn gerissen. Es muss umdisponiert werden. Es läuft anders, als wir es dachten. So vieles hat sich quergestellt in unserem Leben. Gerade in den Jahren, wo wir dachten, alles läuft so. Die Börse ging hoch, alle kauften Wertpapier. Man sagte, du kannst kaufen, was du willst. Es wird immer besser. Die Prognosen standen hoch. Der Index soll über 10, weiß ich wie viele Jahre, bei 20.000 stehen. Alles ist in sich zusammengebrochen. Alles, was man gedacht hat, man hat es im Griff, man kann es machen, es bricht zusammen. Es ist ja auch natürlich, ich weiß gar nicht, weshalb wir immer dieser Idee verfallen, dass nur immer alles immer wieder wächst. Eine Firma wurde nur noch daran gemessen, ob sie noch mehr wächst, egal was es kostet. Wenn sie nur gleichen Gewinn gemacht hat wie letztes Jahr, dann hat man das auch so kommentiert, wie wenn sie schlecht gearbeitet hätte. Und jetzt plötzlich bricht die ganze Seifenblase in sich zusammen. Jetzt kommen natürlich die Prognosen wieder. Jetzt, vielleicht ist es dieses Jahr wirklich das Jahr, das wirtschaftlich besser geht. Jetzt haben sie jedes Jahr irgendwie Hoffnungen gemacht. Aber es ist nie so gekommen. In den Sprüchen steht, gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast. Du weißt ja nicht einmal, was dir heute zusteht. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich zu Hause ankommen werde heute. Mein Schwiegervater, der ging Erich Signer besuchen, als er im Krankenhaus war. Auf dem Weg ins Krankenhaus hat er einen Hirninfarkt gehabt und ist im Krankenhaus eingeliefert und dort gestorben. Er kam nicht mehr nach Hause. Das wusste er morgen nicht. Gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast. Du weißt ja nicht einmal, was dir heute zustößt. Eigentlich wissen wir das alle. Aber oft schenken wir dieser Realität nicht die nötige Aufmerksamkeit. Obwohl uns Gott in seinem Wort öfters darauf aufmerksam macht. Er führt uns vor Augen, wie vergänglich wir sind, auf die ganze Menschheitsgeschichte gar unbedeutend, obwohl wir uns immer so wichtig vorkommen. Was ist euer Leben, heißt es hier im Jakobus. Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sogleich wieder auslöscht, sich auflöst. In dem Psalmwort heißt es, wie ein Hauch ist der Mensch und sein Leben gleicht dem schwindenden Schatten. Oder Gott weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. So sind wir. Einige wissen das dann noch, aber auch die sterben aus. Plötzlich ist keine Spur mehr von mir da. Das Einzige, was wirklich Bestand in unserem Leben hat, ist Gott, wie es in diesem Psalm weiter heißt, doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen. Bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Hier ist der Ort, der unser Leben wertvoll und bedeutend macht. In der Beziehung zum Schöpfer. Nicht, was wir erreicht haben oder noch erreichen werden, verleiht unserem Leben Bedeutung, sondern zu wem wir gehören, das verleiht unserem Leben Bedeutung. Wenn wir zu Jesus gehören, dann bekommt unser Leben sogar nicht nur Bedeutung, sondern die Vergänglichkeit, die eigentlich das Ärgerlichste ist im Menschenleben, wird überwunden. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da ist der Ort, der Leben bedeutend macht. Da ist da, wo sich das Leben abspielt. Nicht in den Erfolgen, die wir vorweisen können. Wisst ihr, wenn ihr das beobachtet, dann ist das doch immer so, Menschen sind erfolgreich, wir bewundern sie, wir bestaunen sie und plötzlich hören wir, dass auch ihr Gebäude in sich zusammenbricht. Auf einmal ist der Erfolgreiche nicht mehr erfolgreich. Die Leute werden hochgejubelt und dann wieder runtergemacht. Aber bei Jesus, dort ist der Ort, der unserem Leben Bedeutung verleiht und der unserem Leben Ewigkeit gibt. Der die Grenzen des Lebens oder die Grenze des Lebens sprengt, nämlich der Tod. Und wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wenn du das noch nicht glaubst, dann lade ich dich ein, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Das ist viel wichtiger als alle Vorsätze, die du dir zu Beginn des Jahres nehmen kannst. Ich habe eh schon lange aufgehört mit Vorsätzen. Am Anfang des Jahres. Es ist viel wichtiger, dass die Beziehung zu Jesus stimmt. Dort spielt sich das wirkliche Leben ab, nicht in unseren Erfolgen. Aber was sollen wir dann tun? Wir kommen zur rechten Einstellung im Leben. Was sollen wir dann tun? Wie sieht die richtige Einstellung aus, die wir uns aneignen sollen? Irgendwie kommen wir im Leben nicht ums Planen herum. Wir, die unseren Gemeindebrief erhalten haben, die sehen, auch wir haben schon den Plan fürs nächste Jahr, für dieses Jahr. Im April müssen wir schon den Plan fürs nächste Jahr machen, weil wir dem Volkshaus die Termine durchgeben müssen. Wir müssen planen, es geht gar nicht anders. Wir müssen uns überlegen, was wir dieses Jahr machen wollen, vielleicht auch ganz persönlich, im Beruf, in der Familie. Jakobus meint aber, sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies und jenes tun. Jakobus sagt also nicht, wir dürfen gar nicht planen, wir dürfen gar nicht überlegen, was wir vorhaben. Aber wenn wir das tun, sollen wir das immer mit dem Bewusstsein unserer Verletzlichkeit tun? Wir planen mit dem Wissen, dass wir es selber nicht in Händen haben, sondern wenn der Herr es will und wir noch leben. Wenn er es will und wir noch leben. Und dass wir noch leben, gilt nicht nur für die über 80 Jahre. Das gilt für jeden Menschen, auch wenn ich 15 bin, wenn ich 10 bin, wenn ich 20 bin. Niemand weiß, wie alt er wird. Wenn der Herr es will und wir noch leben. Paulus lebte mit dieser Einstellung. Den Christen in Ephesus sagt er bei seiner Verabschiedung, wenn Gott es will, werde ich zu euch zurückkommen. Wenn Gott es will. Und den Korinthern schrieb er, aber ich werde sehr bald zu euch kommen, wenn der Herr es zulässt. Jakobus musste offenbar feststellen, dass die Christen in selbstherrlicher Weise und siegesgewiss planten, als ob sich ihnen nichts in den Weg stellen könnte. Als ob sie die Meister des Lebens wären. Und so sagt er ihnen ganz unverblümt, ihr aber seid stolz und überheblich, ein solcher Stolz ist verwerflich. Sagt er ihnen platt ins Gesicht. Ihr denkt und plant, als ob ihr aus eigener Kraft alles schaffen könntet. Ihr denkt und plant, als ob ihr die Führung des Lebens hättet. Ihr denkt und plant als Christen, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist verwerflich. Kann das nicht auch auf uns zutreffen? Meinen wir manchmal nicht, dass alles machbar ist, wenn man es nur richtig macht? Und wenn das Ziel nicht erreicht ist, das man hatte, dann hat man es nicht richtig gemacht. So einfach ist das Leben nicht. Selbstverständlich dürfen und sollen wir planen, aber unser ganzes Denken und Planen soll unsere Ohnmacht und Verletzlichkeit und Abhängigkeit einbeziehen, die wir von Gott haben. Und es steht uns Christen gut an, wenn wir nicht so Siegesparolen herausgeben, wie wenn wir die Macher wären. Wir sollen unsere Verletzlichkeit berücksichtigen, wie es im Psalm 90 heißt, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Damit wir überdenken, was macht denn Sinn, was ist denn wertvoll. Wir können mit unserem Leben gar nicht so viel bewegen, wie wir das vielleicht wünschten. Würden wir das zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen, dann wäre vielleicht das Thema Midlife-Krise gar kein Thema bei uns. Dann würde ich gar nicht in eine Midlife-Krise kommen. Weil wir dann nämlich wissen und dieser Wirklichkeit Rechnung tragen, dass wir auf die ganze Menschheitsgeschichte ein unbedeutender Teil sind. Ich komme ja nur in eine Krise, wenn ich meine, ich hätte was verpasst oder etwas nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Wenn ich weiß, dass darin sich ein Leben nicht erschöpfen kann, dann habe ich diese Krise nicht. Ich sage das jetzt einfach mal so plump, wie andere plump halt sagen, es gibt eine Midlife-Krise. Sage ich halt mal ganz plump, es muss sie nicht geben. Punkt. Es muss sie nicht geben. Das ist unser hausgemachtes Problem. Weil wir der Wirklichkeit des Lebens nicht mehr bereit sind, Rechnung zu tragen, weil wir mehr wollen, als wir haben können und brauchen. Wir würden am besten realisieren, dass wir das Leben gar nicht verpasst haben, wenn wir nicht besonders erfolgreich waren. Dass wir das Leben nicht verpasst haben, wenn wir unsere gesetzten Ziele, die wir gesetzt haben, nicht erreichten. Wir haben das Leben nicht verpasst. Nur unsere Ziele ist ein Riesenunterschied. Unser Leben wird nämlich nicht durch Erfolge getragen, sondern davon, zu wem das wir gehören. Das macht unser Leben aus. Es ist übrigens interessant, dass sich im Moment in unserer Gesellschaft ein neuer Trend abzeichnet. Es ist der Trend zur Familie. Big Bosse reden wir über ihre Familie und über ihre Kinder. Warum? Die Menschen lernen wieder die Familie schätzen. Sie merken, dass die Werte, die man bisher verfolgte, Karriere, Erfolg, viel Geld, und auf Kosten von dieser Karriere man die Familien, die Beziehungen, die Ehen kaputt gehen ließ, dass das nicht das Leben sein kann. Und jetzt, wo die ganzen Systeme einbrechen und man nicht mehr so sicher sein kann, dass es immer besser wird, plötzlich besinnt man sich wieder auf das zurück, was das Leben eigentlich wertvoll macht. Auf Beziehungen. Und man lebt wieder intensiver in Beziehungen. Man schenkt wieder seiner Familie und seinen Kindern mehr Aufmerksamkeit. Nicht alle, es gibt Leute, die haben das schon lange begriffen, dass das eigentlich noch wichtig ist. Aber es ist interessant, dass sich das so wie ein Trend abzeichnet. Und auch die Trendforscher sagen das, dass praktisch die Leute wieder mehr sich zurückziehen auf die Familie, wieder einen überschaubaren Kreis, wieder eigentlich dass die Geborgenheit suchen, weil das mit dem Erfolg hat nicht so geklappt. Die Zugehörigkeit erlebt wieder eine Renaissance. Also leben und planen wir in dem Wissen, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies und jenes tun, wenn er es will. Und hüten wir uns, auch wenn die Wirtschaft weiter blüht und wenn du vielleicht sogar im nächsten Jahr befördert wirst und noch viel mehr verdienst als vorher, hüte dich, dich zu überheben. Hüte dich, wenn der Herr es will. Du kannst morgen befördert werden und übermorgen kannst du krank sein. Wenn der Herr es will und wir leben, auf das kommt es an. Das Dritte, auf was wir uns konzentrieren sollten. Jakobus fügt nun einen ganz wichtigen Gedanken hinzu und macht uns darauf aufmerksam, auf was wir uns im Leben eigentlich konzentrieren sollten. Er sagt so, im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, macht sich schuldig. Es geht also nicht darum, große Pläne zu schmieden, sondern es geht darum, das Naheliegende zu tun. Wir sollen Gutes tun. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke im Alten und im Neuen Testament. Wir sind als Menschen, die Gott lieben, dazu da, Gutes zu tun. Denn das entspricht dem Wesen Gottes. Das macht Johannes in seinem Brief ganz unmissverständlich deutlich, wenn er schreibt, angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht, nun sieht er seinen Bruder Not leiden, verschließt aber sein Herz vor ihm, wie kann er dann behaupten, er liebe Gott? Was nützt es, wenn ich heute große Pläne schmiede, aber dabei vergesse, Gutes zu tun? Ich habe den Eindruck, dass wir das in unserer Bibellese oft übersehen, wie wichtig Gott die guten Werke sind. Wie wichtig es ihm ist, dass unser Glaube ganz praktische Auswirkungen hat. Durch uns sollen Menschen einen Eindruck der Güte Gottes bekommen. Paulus fordert auch die Galater dazu auf und sagt, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Solange wir Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Das ist eine der Hauptbeschäftigungen der Christen, Gutes zu tun. Das ist das, was Gott möchte. Weil er ein Gott ist, der Gutes tut. Und so möchte er, dass wir als seine Nachfolger Gutes tun. Solange wir also noch Zeit haben, sollen wir allen Menschen Gutes tun. Besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Wenn ich heute Gutes tue und morgen sterbe, so habe ich doch etwas Sinnvolles getan. Etwas, das Gott gefallen hat. Und das jemandem geholfen hat. Wenn ich Pläne schmiede, monatelang und jahrelang, und mich nur mit meinen Plänen beschäftige und vergesse, Gutes zu tun, ist nichts passiert. Wir sollen uns darauf konzentrieren, Gutes zu tun. Und niemand, es ist ja nicht jedermanns Sache zu planen, das ist auch eine Typenfrage. Niemand, der nicht so ein Planungstyp ist, muss sich ein schlechtes Gewissen machen, weil er nicht das ganze Jahr, das ganze Leben geplant hat. Er kann einfach sagen, ich tue Gutes im Namen unseres Gottes, Jesus Christus. Und er kann getrost leben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Manchmal, es gibt ja auch in der Christenheit gibt es so Wellenbewegungen, oder? Dann spricht man alles von Diakonie, dann spricht man alles wieder von Zeitplanung und so weiter. Es ist ja gar nicht schlecht, dass man wieder etwas betont. Aber dann gab es mal so eine Zeit, da ging es um Planung. Da musste man den Eindruck haben, einer, der nicht so planungsveranlagt ist und schon immer weiß, was er als nächstes tun will und was er nächstes Jahr und übernächstes Jahr, der sei nicht auf dem richtigen Dampfer und der hätte noch nicht begriffen, was Christsein heißt. Das ist ein Irrtum. Es ist gut, dass Leute planen können. Es ist eine Frage der Begabung und der eigenen Art. Aber es ist nicht die Forderung der Schrift, dass ich planen muss. Wem das nicht liegt, der kann hier drin Trost finden, dass ich Gott genauso gefalle, wenn ich noch nicht weiß, was ich nächstes Jahr tun werde und übernächstes, sondern dass es genügt, wenn ich Gutes tue. Dass ich auch so ein Leben führen kann, dass Gott gefällt, ohne gleich immer sagen zu müssen, was mein Managementplan ist und wie gut ich meine Agenda führe und so weiter. Kann nicht jeder gut Agendas führen. Warum soll der ein schlechtes Gewissen bekommen, dass er ein weniger guter Christ ist als der sagen kann, nächsten Monat mache ich das, genau dann und genau so. Vielleicht macht er es, vielleicht kann er es nicht mehr machen. Ich fasse zusammen. Jakobus macht die Christen darauf aufmerksam, wie verletzlich unser Leben ist. Und wie wir der Gefahr verfallen, so zu leben, als ob wir es selbst im Griff hätten zu bestimmen, was geschieht. Da führt es ihnen vor Augen, dass sie wohl planen können, aber Unvorhersehbares immer alles in die Quere kommen kann. Sie sollen nicht auf ihre Pläne bauen und das Vertrauen auf ihre Pläne setzen. Sie sollen wohl planen, aber immer wissen, wenn Gott es will. Und vielleicht möchte es Gott anders. Und so flexibel muss ich in meinem persönlichen Leben sein und so flexibel müssen wir im Gemeindeleben sein. Auch wenn wir mal was geplant haben und wir stellen fest, Gott möchte jetzt vielleicht doch in eine andere Richtung gehen, dann müssen wir gehen und nicht sagen, wir haben das geplant und das Ziel gesteckt und jetzt müssen wir das Ziel erreichen. Da bekomme ich Vögel. So mal. Das kann doch nicht sein. Gott muss doch die Souveränität haben, uns in eine Situation hineinzusagen, jetzt habt ihr wohl das Ziel gesteckt, aber ich gehe mit euch jetzt dadurch. Konzentrieren wir uns doch auf das Wesentliche und nicht so wie der reiche Kornbauer. Er hatte einen riesigen Erfolg bei seiner Ernte, sodass er neue Scheunen bauen musste. Und er dachte dabei nur an sich, an seine Altersvorsorge. Baue neue Scheunen, kann ich mich hinsetzen und das Leben noch genießen. Kein Gedanke verwendete er dafür, sich zu überlegen, wie er mit seinem Gewinn anderen helfen könnte, was er Gutes tun könnte. Da sagt Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Wir sind Narren, wenn wir uns auf unserem Erfolg ausruhen und wenn wir vergessen, Gutes zu tun. Seine ganze Planung, die war super, das war ein super Manager, dieser Bauer. Der hat gewusst, was er mit der Ernte machen muss. Er hat gewusst, ich muss die Scheunen abbrechen und neue bauen, damit das Zeugs nicht kaputt geht. Das war ein super Manager, ein super Planer, aber er hat vergessen, das Wesentliche auch zu tun, nämlich Gutes zu tun. Er hat nur an sich gedacht. Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Nehmen wir uns nicht zu viel vor. Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche und tun Gutes. Und wenn wir planen, dann vergesst nie, wenn der Herr es will, wenn er es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun, wenn er es will. Und ansonsten, ob wir unser Ziel erreichen oder nicht, mein Leben besteht nicht im Erfolg, sondern in der Beziehung zu Jesus Christus. Und ob ich lebe oder sterbe, so soll ich leben oder sterben mit ihm. Wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies und jenes tun. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir stehen immer wieder vor unserer Verletzlichkeit und Vergänglichkeit, die uns zu schaffen macht, weil sie in unser Leben eine Verunsicherung hineinbringt. Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die wir erreichen wollten, erreichen wir plötzlich nicht oder anders. Es ist einfach nicht planbar, das Leben. Und ich denke, du hast das so gewollt, damit wir umso mehr dir vertrauen. Und lerne, dass wir Christen sind, dass wir eine Gemeinde sind, die auf dich baut und dir vertraut, die auf dich sieht und aus der Geborgenheit von dir lebt, dass wir Menschen sind, die Gutes tun, damit dein Name und deine Güte auch unter den Menschen groß ist. Bewahre uns vor Hochmut, vor Arroganz. Schenke, dass wir immer wissen, ob wir Erfolg haben oder nicht, dass wir ganz und gar von dir abhängig sind. Amen.